Ja, vielen Dank euch für die Musik, für die Leitung durch diese Anbetungszeit näher zu dir. Ein Wunsch von vielen von euch, wahrscheinlich von mir genauso und vor allem auch ein Ziel unserer Gottesdienste. Darum gestalten wir Gottesdienste, wie wir sie gestalten, damit wir durch Gottesdienste, durch alles, was hier präsentiert wird, was wir gemeinsam erleben, näher zu Gott finden können, egal wo wir gerade stehen. Ich möchte mit einer herausfordernden Frage beginnen. Wer von euch liest manchmal in der Bibel? Ah, ihr lacht. Okay, keine Überraschung, wir sind ja in einem Gottesdienst. Jetzt die nächste Frage, etwas schwieriger. Wer von euch hat schon mal die Bibel durchgelesen? Auch sehr viele. Jetzt nochmal eine Frage an alle, die es schon getan haben oder noch nicht. Wenn du heute damit neu starten würdest, welches Bibelbuch würdest du dir aussuchen? Vielleicht etwas allgemeiner die Frage, wäre es ein Buch aus dem AT, also aus dem Alten Testament oder aus dem Neuen? Wer wäre für ein Buch aus dem Alten Testament? Beides gleichzeitig? Okay. Die Option hatte ich nicht drin. Wer ist für Neues Testament? Wer würde eins aus dem Neuen nehmen? Okay, jetzt bräuchte ich jemanden, der zählt. Das ist ziemlich ausgewogen. Meine Präferenz wäre eindeutig, ich würde ein Buch aus dem Neuen Testament nehmen. Aber ich möchte einen Satz vorlesen, den Paulus geschrieben hat in 1. Korinther 10. Da schreibt er, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, damit meint er alles, was im Alten Testament berichtet wurde, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Sollen wir eine Lehre ziehen? Und immer wenn ich diesen Vers sehe oder er mir vor Augen gemalt wird, dann ist das für mich eine Erinnerung, Erich liest nicht nur das Neue, sondern auch mal das Alte Testament. Und deshalb starte ich heute so eine kleine Mini-Predigtserie zu den Königen. Hans-Peter hat es schon gesagt, aber nicht nur zu irgendwelchen Königen, sondern konkret zu den drei ersten Königen Israels. Und wieder eine Frage in die Runde, wer war denn der erste König Israels? Saul. Okay, wer war der zweite? David. Und der dritte? Salomo, sehr gut. Wir werden diese drei Könige in den nächsten drei Predigten von mir anschauen. Heute starten wir, wie gesagt, mit Saul. Und ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr an Saul denkt. Aber Saul ist und bleibt Gottes erste Wahl. Saul, Gottes erste Wahl. Dazu werden wir gleich mehr hören. So gut wie alles, was wir über Saul wissen, steht in 1. Samuel. Im 1. Samuel-Buch sehen wir alles von seinem Aufstieg bis zu seinem Niedergang und seinem Tod am Ende des Buches. Und Samuel sagt zu Saul am Anfang, als er ihm begegnet, er wird König werden. Aber er sagt ihm nicht nur das, sondern er eröffnet ihm auch, dass er den Heiligen Geist bekommen wird und dass er in der Kraft des Heiligen Geistes König sein soll. Und nach dem Gespräch, nach diesem ersten Gespräch zwischen Saul und Samuel, sehen wir, nachdem es beendet wurde, dass von Saul heißt, als Saul von Samuel wegging, machte Gott ihn zu einem neuen Menschen. Wörtlich heißt es, er veränderte, verwandelte sein Herz. Und das hört sich schon sehr neutestamentlich an, oder? Gott verwandelt sein Herz, er macht ihn zu einem neuen Menschen. Leider, das kann man nicht anders sagen, leider verläuft Sauls Leben, seine Herrschaft nicht so, wie man es aus diesem schönen Staat vermuten könnte. Denn schon kurze Zeit später finden wir diese Aussage Gottes über Saul. Der Herr sagte zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe ihn verstoßen. Er kann nicht länger König über Israel sein. Es sind nur ein paar Jahre dazwischen vermutlich und schon wechselt Gott Saul seinen ersten König aus. Und die Frage ist doch klar, was ist passiert? Was ist in dieser Zwischenzeit zwischen Saul ist ein neuer Mensch geworden und ich habe Saul verworfen passiert, dass Gott sagt, stopp, hier muss ich einen Cut machen und einen neuen König einsetzen. Und darum geht es jetzt in den nächsten Minuten. Und die erste Frage ist, warum war Saul Gottes erste Wahl? Weil David noch zu jung war? Nicht nur das. Es gab auch noch viele andere Gründe. Saul brachte nämlich alles mit, was Gott bei einem König zu der Zeit gesucht hat. Wir sehen das Erste, er ist sich für keine Aufgabe zu schade. Saul ist sich für keine Aufgabe zu schade und denkt an andere, nicht an sich. Er ist sich noch nicht mal dafür zu schade, Esel suchen zu gehen. Das hört sich jetzt komisch an, aber das ist tatsächlich das Erste, was wir über Saul erfahren, dass sein Vater ihn losschickt, die Eselinnen zu suchen, die ihm weggelaufen sind. Und Saul, obwohl er schon ein erwachsener Mann ist, sagt nicht, hey, schick mal einen Diener oder so, sondern er geht selber los, ist gehorsam seinem Vater gegenüber und sucht die Eselinnen 3 Tage lang. Und Gott sucht bei seinen Königen damals, und ich denke, es ist heute genauso, nicht die begabtesten Leiter, nicht die, die überwältigende Fähigkeiten haben, sondern er sucht wie Saul Menschen, die sich nicht zu schade sind für irgendwelche Aufgaben und die an andere denken, nicht an sich. Das sehen wir hier als Erstes bei Saul. Das Zweite, was wir über ihn erfahren, was Gott auch bei Menschen sucht, ist, er hat keine zu hohe Meinung von sich selbst. Er hat keine zu hohe Meinung von sich selbst. Nämlich, als Samuel ihm eröffnet, dass er König wird, ist seine Reaktion, was, ich? Ich komme doch aus einem der kleinsten Stämme unseres Landes. Und meine Familie ist dazu noch die kleinste aus unserem Stamm. Wieso soll ich gerade König werden? Und dazu passt auch, was Samuel über Saul sagt. Er sagt, obwohl du dich selbst nicht für würdig hieltest, hat der Herr dich zu ihrem König gemacht. Saul dachte nicht, dass er geeignet wäre für diesen Job als König. Aber genau deshalb ist er der geeignete Mann für Gott gewesen. Gott sucht nach Menschen, die denken, dass sie für seine Aufträge nicht geeignet sind. Ist etwas ungewöhnlich. Danach würden wir heute in Unternehmen oder sonst wo nicht suchen. Aber Gott sucht nach Menschen, die denken, dass sie für die Aufgabe von Gott nicht geeignet sind. Was sagte Mose nochmal, als Gott ihm sagt, geh nach Ägypten und befreie mein Volk? Er hat einen Haufen von Ausreden. Er sagt, schick jemanden anderen, ich kann doch gar nicht reden. Der große Prophet Jeremia, ein paar hundert Jahre später, was sagt er, als Gott ihn zum Propheten beruft? Ich bin viel zu jung. Ich kann das nicht machen, die Leute werden mir nicht zuhören. Was sagt Paulus im Neuen Testament? Ich bin nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Also Gott sucht Menschen, die denken, dass sie für die Aufgabe Gottes nicht geeignet sind. Denn nur in solchen Menschen kann er seine Kraft durch ihre Schwachheit verwirklichen und entfalten. Nur von Leuten, die denken, dass sie schwach sind, nicht ausreichend befähigt sind für eine Aufgabe, sagt er. Und genau das suche ich. Denn durch diese Schwachheit hindurch kann meine Kraft durchbrechen und das bewirken, was ich möchte. Also wenn du denkst, dass du nichts mitbringst, um irgendeine Aufgabe im Reich Gottes zu übernehmen, dann bist du genau der oder die Richtige. Dann bist du die Person, nach der Gott Ausschau hält. Für eine neue Aufgabe, vielleicht für eine neue Berufung, was auch immer der Heilige Geist vorhat. Das ist die Eigenschaft, die er bei uns sucht. Nun ist es ja so, dass viele von uns aber schon lange mit Jesus unterwegs sind. Jahre, Jahrzehnte. Und wir sind immer mehr darauf trainiert, zu sagen, das sind meine Gaben, das sind meine Stärken. Wir bringen sie ein, sammeln Erfahrungen, entwickeln uns auch als Christen. Und da könnte es passieren, dass diese Haltung, nach der Gott sucht, dass diese Haltung irgendwie von unseren Fähigkeiten und Stärken und Erfahrungen verschüttet geht. Und dass wir vielleicht denken, Gott, gib mir nur eine Gelegenheit und dann werde ich das schon machen. Nach dem Motto, Gott, stell mich nur auf die Bühne und ich werde die Bude rocken. Aber dann haben wir diese Haltung, diese Einstellung, die Gott beim Menschen sucht, nicht mehr präsent. Es heißt nicht, dass sie nicht wieder auftauchen kann, aber dann ist es nicht mehr diese Haltung, nach der Gott gerade sucht. Gott sucht Menschen, die anderen helfen, die an andere denken und eine gesunde Selbstverleugnung, so nenne ich das einfach mal, leben. Eine gesunde Selbstverleugnung. Saul hat das alles mitgebracht. Er hat das mitgebracht, wonach Gott gesucht hat. Und deshalb ist Saul Gottes erste Wahl gewesen. Die nächste Frage ist dann jetzt, was hat sich denn verändert? Was hat sich bei Saul oder in Saul über die Jahre verändert? Nach dieser Berufung Sauls zum König lesen wir leider nur von einer Begebenheit, in der König Saul in gutem Licht dargestellt wird. Es ist so, dass Feinde eine Stadt Israels belagern und sie bedrohen. Und Saul hört davon und bekommt vom Heiligen Geist den Impuls, etwas zu tun. Etwas zu tun, um diese Stadt zu retten. Er ruft also das ganze Volk zusammen, alle wehrtüchtigen Männer zusammen. Und das hört sich jetzt für uns vielleicht ganz normal an. Hey, Saul ist doch der König. Wer, wenn nicht er, sollte alle wehrtüchtigen Männer zusammenrufen? Aber wir dürfen nicht vergessen, Saul ist der erste König. Das Volk ist nicht vereint. Sie denken nicht in, wir sind Israel und das sind die anderen, sondern wir sind Benjamin, wir sind der Stamm, wir sind der Stamm. Es ist eher eine Ansammlung von verschiedenen Stämmen und Familien, die sich nur regional unterstützen. Deshalb war diese Stadt, die angegriffen wurde, auch in großer Angst. Es war für sie überhaupt nicht selbstverständlich, dass jetzt das ganze Volk Israel anrückt, um für sie zu kämpfen. Aber Saul bekommt diesen Impuls, zum allerersten Mal das ganze Volk zusammenzurufen und seine Stadt, diese Stadt Israels, zu befreien. Und wir lesen, dass das ganze Volk wie ein Mann, so heißt es dort, zusammenkam und Gott ihnen den Sieg schenkte. Also Saul ist diesem Impuls gefolgt, obwohl er eine richtig große Glaubensherausforderung für Saul in der Zeit war. Es waren gar nicht alle Familien und alle Stämme von seiner Nominierung zum König überzeugt. Es standen nicht alle hinter ihm, aber als er dann gerufen hat, als er diesem Impuls des Heiligen Geistes gefolgt ist, sind alle gekommen. Das ist der einzige Bericht, wo wirklich nur positiv über Saul berichtet wird. Die nächsten zwei großen Geschichten, die wir über ihn lesen, sind leider etwas anders. In der ersten Geschichte geht es darum, dass die Philister sind sowas wie der Erzfeind Israels in der damaligen Zeit, dass die Philister wieder vor der Tür stehen und das Land Israel bedrohen. Aber bevor Saul mit seinem Heer in den Krieg gegen die Philister ziehen kann, haben sie die Gewohnheit, den Brauch, dass der Priester, der Prophet Samuel kommt, Opfer bringt und für die Bewahrung und den Schutz Gottes für diesen Kampf betet. Und Samuel lässt etwas länger auf sich warten. Er kommt nicht zu dem Zeitpunkt oder nicht so schnell, wie Saul es sich erhofft hat. Und er sieht, dass die Soldaten weglaufen. Sie haben Angst vor der Heeresmacht der Philister. Und sie haben auch Angst davor, dass Samuel jetzt gar nicht kommt und sie vielleicht ohne den Schutz Gottes in den Krieg ziehen müssen. Also laufen immer mehr weg. Und was macht Saul? Er schnappt sich kurzerhand die Opfertiere und opfert sie selber. Und wo er gerade fertig ist, steht Samuel vor der Tür und sagt ihm, was hast du getan? Opfer zu bringen in Israel ist nicht mal dem König erlaubt, sondern nur den Priestern und Leviten. Saul, aus seiner Angst heraus, tut etwas, wovon er ganz genau wusste, dass er es nicht tun darf. Etwas, was nur den Priestern, den Männern Gottes, vorenthalten wurde, nämlich ein Opfer zu bringen. Und die zweite Geschichte passierte kurze Zeit später. Dort sehen wir auch wieder, was sich in Saul verändert hat. Gott gibt Saul den Auftrag, ein benachbartes Volk vernichten zu schlagen. Dieses Volk hat es schon jahrelang darauf abgesehen, Israel auszulöschen. Und Gott befiehlt seinem Volk, seinem König Saul, ihnen zuvorzukommen und das ganze Volk und alle Tiere zu töten. Und Saul zieht in den Krieg. Gott schenkt ihnen wieder den Sieg über die Amalekiter, so heißt das Volk. Und was machen die Soldaten, nachdem sie gewonnen haben? Die besten Tiere, die gesündesten und stärksten, bringen sie nicht um, sondern sagen, sie wollen sie zu Hause Gott opfern. Ob sie es wirklich vorhatten oder nicht, wissen wir natürlich nicht, aber das sagen sie und Saul erlaubt es ihnen. Sie nehmen also diese besten Tiere mit zurück nach Hause und Samuel begegnet Saul auf dem Weg. Und es entwickelt sich ein Gespräch zwischen Saul und Samuel. Da sagt Samuel, warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du getan, was ihm missfällt und dich auf die Beute gestürzt? Ich habe ihm doch gehorcht, erwiderte Saul. Ich habe getan, was er mir aufgetragen hatte. An den Amalekitern habe ich den Bann vollstreckt und ihren König Agag hierher gebracht. Meine Leute aber ließen die besten von den erbeuteten Schafen und Rindern am Leben, um sie hier in Gilgal dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Und das ist auch nur so eine Ansammlung von Halbwahrheiten, die Saul da anspricht. Samuel bohrt weiter und kurze Zeit später kapituliert Saul und gesteht seine Schuld. Er sagt, Saul sah sein Unrecht ein. Ich habe mich schuldig gemacht, bekannte er. Ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt. Ich hatte Angst vor meinen Männern und ließ ihnen ihren Willen. Und dieser letzte Satz ist wichtig. Ich hatte Angst vor meinen Männern und ließ ihnen ihren Willen. Was hat sich also bei Saul über die Jahre verändert? Am Anfang folgte er den Impulsen Gottes. Er hat ihm vertraut, egal wie herausfordernd dieser Impuls, diese Botschaft, dieser Auftrag für ihn auch war. Jetzt hat er wieder einen Auftrag bekommen und das Vertrauen war nicht mehr da. Er hatte Angst, wie seine Soldaten reagieren, wenn er ihnen diesen Wunsch nicht gewährt. Sie würden vielleicht wieder weglaufen. Sie würden ihm vielleicht an die Gurgel gehen. Wir wissen es nicht. Aber er hatte Angst und befolgt deshalb nicht Gottes Anweisungen. Er vertraut ihm einfach nicht mehr. Und darum sagt Samuel einen Satz zu ihm, einen ganz, ganz wichtigen Satz. Er ist so wichtig, dass die Propheten nach ihm und sogar im Neuen Testament dieser Satz immer wieder aufgegriffen wird. Da heißt es von Samuel, was meinst du, was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer und Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinem Befehl? Lass dir gesagt sein, wenn du dem Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer. Und wenn du ihm richtig zuhörst, ist das besser als das Fett von Widdern. Gott sagt ihm also, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Und hier bekommen wir einen kleinen Einblick in Gottes Herz. Hier können wir schauen und sehen, was Gott total wichtig ist. Ihm sind Opfer richtig wichtig. Das ganze dritte Buch Mose ist voll mit Anweisungen für das Volk dafür, wie sie richtig Opfer bringen können. Es war Gott ungemein wichtig, dass das Volk Opfer bringt. Aber was wir hier sehen und was Saul nicht berücksichtigt hat, das ist etwas anderes, für Gott viel, viel wichtiger ist. Gott gefällt nämlich das Opfern nicht so sehr wie ein Mensch, der ihm bedingungslos vertraut und deshalb einfach immer das tut, was Gott ihm sagt. Den Auftrag erfüllt, so wie Gott es ihm gesagt hat. Und ich bin in der Vorbereitung auf einen Vers gestoßen, den ich gar nicht so vor Augen hatte. Den möchte ich mit euch teilen. Der Herr, so heißt es in 2. Chronik, der Herr behält die ganze Erde im Auge. Wofür? Damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Gott schaut sich die ganze Erde an. Er hält Ausschau nach Menschen, die ihm ungeteilt vertrauen, deren Herz ungeteilt bei Gott ist und sie das dazu befähigt, genau das zu tun, was er ihnen ins Herz setzt. Ein Wunsch, ein Wort, ein Auftrag, eine Berufung, was auch immer, die kein Risiko scheuen, um dem zu folgen, weil sie wissen, wer ihr Gott ist, weil sie ihm vertrauen. Wir heute haben noch viel mehr Einsichten in Gottes Herz als das, was wir hier bei Saul sehen. Gehorsam ist besser als Opfer. Wir haben nämlich das Neue Testament. Wir können von Jesus lesen, der Ausdruck, der menschliche Ausdruck Gottes Herzens. Wir haben also viel mehr. Und manchmal geht es uns trotzdem genauso wie Saul. Wir bekommen einen Impuls vom Heiligen Geist. Kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich denke, jeder von euch hat so etwas schon mal gehabt oder könnte jetzt auch aufzählen, was Gott ihm mal ins Herz gesagt hat. Ein Wunsch, ein Auftrag, was auch immer. Vielleicht hat Gott dich darauf aufmerksam gemacht, dass du mit deinen Mitmenschen oder mit einem besonderen Mitmenschen freundlicher umgehen sollst. Vielleicht hat Gott dich darauf aufmerksam gemacht, dass du ein aufrichtiger Arbeitnehmer oder ein aufrichtiger Student sein sollst oder was auch immer. Vielleicht hat er dich darauf aufmerksam gemacht, dass du mehr Zeit fürs Bibellesen investieren sollst. Es kann ganz Unterschiedliches sein, was Gott durch seinen Heiligen Geist in dir bewirkt und hervorruft. Und was machen wir da manchmal? Und ich rede da aus Erfahrung. Es ist uns irgendwie zu anstrengend. Es ist zu anstrengend, diesem Impuls nachzukommen. Vielleicht, weil wir nicht genug Vertrauen haben und denken, hey, wenn ich das mache, dann ziehe ich eine blöde Karte. Dann bin ich unten durch bei meinem Chef, bei meinen Kollegen, bei meinen Nachbarn, was auch immer. Das kann ich doch nicht tun. Das macht doch niemand. Was auch immer der Grund dafür ist, dass wir nicht diesem Impuls folgen, aber wir tun es manchmal einfach nicht. Und stattdessen gehen wir treu in den Gottesdienst, hören die Predigten, übernehmen eine Aufgabe in der Gemeinde, spenden Geld, all das, was man halt so als Christ, als guter Christ tut. Aber fällt euch die Parallele zu Saul auf? Er hatte diesen einen Impuls bekommen und hat ihm nicht gefolgt. Er hat Opfer gebracht. Er hat den Soldaten erlaubt, die Opfer, die Tiere mitzunehmen, um sie in Gilgal zu opfern. Alles richtig gute Ausreden. Richtig gute Ausreden. Aber Samuel sagt ihm das und genauso auch heute zu uns. Gehorsam ist für Gott 10-mal besser, 100-mal besser als jedes Opfer, das wir bringen können. Gott freut sich natürlich, wenn wir Gottesdienste besuchen, egal wo. Er freut sich natürlich, wenn wir sein Reich bauen, wenn wir Geld in sein Reich investieren und all diese Dinge tun. Er freut sich darüber. Aber das, wonach er sucht, sind Menschen, die ihm einfach ungeteilt vertrauen und deshalb tun, was er ihnen sagt, egal wie unsinnig uns das auch erscheinen könnte. Und das hat sich bei Saul verändert. Das ist nicht gleich geblieben. Am Anfang war er dieser Mann und er hat es aus verschiedenen Gründen mit der Zeit nicht mehr umgesetzt, hatte mehr Angst vor seinen Soldaten, vor seinem Ansehen, davor, dass er vielleicht seine Stellung verlieren würde, als dass er Gott bedingungslos gehorchte. Und es gäbe noch einiges mehr, was wir von Saul lernen können. Ich hatte mir eine ganze Liste im Vorfeld aufgeschrieben, aber dafür habe ich leider nicht genug Zeit. Ein wichtiger Punkt, den wir bei Saul auch noch sehen können, ist es, Neid und Vergleichen mit anderen Menschen einfach nur zerstörerisch ist für uns selbst. Wir sehen das daran, dass er sich ständig mit David vergleicht. Dass er immer guckt, was hat David gemacht und was dagegen nur ich. Dass er neidisch ist auf seine Erfolge und deshalb ihn versucht umzubringen und nicht mehr seinen Draht zu Gott aufrechterhält. Und das zerstört ihn, das kostet ihn alles. Das ist eine weitere Lektion, die wir auch bei Saul lernen können. Heute haben wir uns aber nur dieser einen Frage gestellt. Warum war Saul Gottes erste Wahl? Und warum wurde er dann so schnell wieder ausgewechselt? Wie ein Spieler im Fußball, der irgendwie nach der ersten Halbzeit eingewechselt wird, aber schon vor dem Abpfiff wieder ausgewechselt. Das Schlimmste, was einem Profifußballer passieren kann wahrscheinlich. Gott hat das so mit Saul gemacht. Warum? Weil Saul am Anfang alles mitgebracht hat, was nötig war, um ein guter, Gott wohlgefälliger König zu sein, aber nicht auf diesem Weg geblieben ist. Und was hatten wir am Anfang von Paulus gelesen. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Saul ist vermutlich nicht in der blutlinientechnisch einer unserer Vorfahren, aber auf jeden Fall einer unserer geistlichen Vorfahren. Und wir sollen von seinem Leben lernen. Wir sollen aus seinen Fehlern lernen, am besten, damit wir nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Und eigentlich wäre meine Predigt jetzt zu Ende. Ich habe alles zu Saul gesagt, aber ein Punkt war mir noch wichtig. Ich möchte einmal kurz die Brücke zu Jesus schlagen. Die Brücke zu Jesus schlagen. Jesus war, wenn man jetzt diesen Slogan von Samuel nimmt, Gehorsam ist besser als Opfer. Jesus war sein Leben lang gehorsam. Sein Leben lang. Er hat immer zu jeder Zeit das getan, was er seinen Vater tun sehen. Er hat immer das getan, was Gott ihm gesagt hat. Jeden Impuls, den Gott ihm gegeben hat durch den Geist, hat er ausgeführt. Egal wie riskant und wie dumm das in der damaligen Zeit für sein Leben, für seine geistliche Karriere war. Jesus hat alles getan, was Gott ihm gesagt hat. Und er hat niemals versucht, etwas durch solche billigen Opfer zu kaschieren, wieder gut zu machen. Er war Zeit seines Lebens gehorsam. Aber wozu hat das geführt? Es hat genau dazu geführt, dass er ein Opfer wurde. Sein bedingungsloser Gehorsam hatte zur Folge, dass er ein Opfer wurde für uns alle. Nämlich ein viel besseres, das beste Opfer, das es je für uns geben könnte. Kein Tieropfer, keine Anzahl an Stieren oder was auch immer, könnte diesem Opfer von Jesus gleichkommen, weil er sein Leben lang gehorsam war und Gott vertraut hat. Und genau das meint Paulus. Davon bin ich überzeugt, wenn er in Römer 12, Vers 1 von uns fordert, dass wir als Christen, als Nachfolger Jesu, unser Leben zu einem Opfer für Gott werden lassen sollen. Genau das ist damit gemeint, dass wir Gott ungeteilten Herzens unser Leben lang vertrauen und deshalb das tun können, was er uns ins Herz setzt. Wenn wir diesem Auftrag folgen, wenn wir so gehorsam leben, dann werden wir auch zu einem Opfer, das Gott wohlgefällig ist, das ihm gefällt, das ihm Ehre bereitet und sein Reich baut. Gott sucht nach Menschen mit ungeteiltem Gehorsam, trotz aller Risiken und Nebenwirkungen. Das ist Christsein für Fortgeschrittene. Und damit bin ich fertig.